Abraham Kuyper, der Theologe, Schriftsteller und auch niederländischer Ministerpräsident, der hat einmal Folgendes geschrieben, ich zitiere: Würde einmal der Vorhang zurückgezogen und die geistige Welt dahinter sichtbar werden, so würde sich unserem geistigen Auge ein Kampf offenbaren, der so intensiv, so erschütternd ist und alles in seiner Umgebung durchdringt, dass im Vergleich dazu die heftigste Schlacht, die jemals auf der Erde geschlagen wurde, wie ein bloßes Spiel erscheinen würde. Nicht hier, sondern dort oben, dort wird der wahre Kampf ausgetragen. Unsere irdischen Konflikte sind nur ein Nachhall davon. Dieser Wahrheit wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Und unser heutiger Bibeltext, Daniel 10, der zieht eben genau diesen geistlichen Vorhang zurück und gibt uns einen kleinen Einblick hinter die Kulissen der Weltgeschichte. In eine Welt des geistlichen Krieges, die sehr real ist, obwohl sie für unser Auge nicht sichtbar ist, eben ein Kampf hinter den Kulissen. So heißt auch heute unsere Predigt, ein Kampf hinter den Kulissen. Daniel und seine Freunde, die kämpfen ja darum, im Exil die Hoffnung zu bewahren. Sie wurden in jungen Jahren aus ihrer Heimat nach Babylon verschleppt und obwohl sie verfolgt werden, bleiben sie Gott treu. Und Gott schenkt Daniel durch Visionen Einblicke in die Zukunft und es wird deutlich, dass nicht Daniel, sondern Gott der Held des Danielbuches ist. Denn auch wenn die Umstände anders aussehen mögen, Gott kennt und Gott lenkt die Zukunft. Und auch wenn das Warten schwerfällt, Gott verspricht, dass er über Bitten und Verstehen hinausgeben wird. Und diese letzten drei Kapitel, die Kapitel 10 bis 12, die bilden eine Einheit und die sind quasi das große Finale des Danielbuches. Mittlerweile ist Daniel alt geworden und er erhält eine letzte Vision. Kapitel 10 ist die Einleitung dazu und Kapitel 11 offenbart dann im Detail diese Vision, bevor dann in Kapitel 12 das Buch zu einem Ende geführt wird. Und in dieser Einleitung, in diesem Kapitel 10, wird Daniel mit diesem übernatürlichen Kampf hinter den Kulissen konfrontiert und mit seiner Rolle da drin. Und wir werden feststellen, dass auch wir heute eingebettet sind in diesen Kampf hinter den Kulissen. Dabei dürfen wir uns im Besonderen vier Gedanken dürfen uns heute herausfordern. Erstens, was ist unsere Motivation in diesem Kampf? Warum kämpfen wir? Wozu kämpfen wir? Kämpfen wir aus Liebe? Und zweitens, sind wir in unserem Blick nur auf das Irdische beschränkt oder kämpfen wir mit der Herrlichkeit Gottes vor Augen? Und drittens, woher kommt unsere Kraft? Aus uns selbst oder kämpfen wir in der Kraft Gottes? Und viertens, ist uns die Realität eines übernatürlichen Kampfes überhaupt bewusst im Hier und Jetzt? Und kämpfen wir unseren Kampf deswegen auch als Teil eines größeren Kampfes? Das sind diese vier Gliederungspunkte, vier Schritte, in denen ich euch in den Text mitnehmen möchte. Und ich glaube, Gottes Absicht mit diesem Kapitel ist, uns durch diesen Text, durch diesen Blick hinter die Kulissen zu ermutigen, denn er hat alles unter Kontrolle. Und mein Wunsch ist, dass uns dieser Text hilft, die Welt in der richtigen Perspektive wahrzunehmen. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Ja, himmlischer Vater, der du thronst über allem, Herr, dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich danke dir so sehr, dass wir zu dir kommen dürfen und dass ich wissen darf, dass wir wissen dürfen, dass die Worte, die wir sprechen, nicht nur an der Zimmerdecke verhallen, sondern dass sie dich erreichen, dein Ohr erreichen. Herr, du neigst dich herab zu uns. Du siehst uns, du liebst uns und du kümmerst dich um uns. Herr, wir sind dir nicht gleichgültig. Dafür möchte ich dir danken. Ja, du siehst, dass wir so oft uns verrennen in unseren irdischen Gesinnungen, dass wir nur einen Blick haben dafür, was uns beliebt und worum sich die Welt gerade dreht und wir verlieren so schnell aus dem Blick, worum es eigentlich geht und dass eine viel größere Realität um uns existiert, in der wir selber eine Rolle spielen. Danke, Herr, dass du heute durch dein Wort sprechen möchtest und ich bitte, dass du Herzen und Ohren aufmachst, dass du uns befähigst, nach deinem Wort zu handeln, so wie es dir beliebt. Amen. Ja, lass uns mal in den Text einsteigen. In den ersten drei Versen von Kapitel 10 werden wir herausgefordert, was eigentlich unsere Motivation ist. Kämpfen wir aus Liebe? Das ist der erste Punkt. Schlag doch bitte deine Bibel auf und lass uns mal gemeinsam Daniel 10, die Verse 1 bis 3 lesen. Daniel 10, die Verse 1 bis 3. Im dritten Jahr des Königs Kyros von Persien wurde dem Daniel, der Belshazzar heißt, etwas offenbart, was gewiss ist und von großen Dingen handelt. Und er achtete darauf und verstand das Gesicht. Zu der Zeit trauerte ich, Daniel, 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise, Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund und ich salbte mich auch nicht, bis die 3 Wochen um waren. Ja, hier bekommen wir einen Einblick in die Treue und das Herz Daniels. Was ist unsere Motivation im Glaubenskampf? Ich glaube, die zentrale Aussage dieses kleinen Abschnittes ist, dass Gott möchte, dass wir ein Herz für das Volk Gottes haben und dass wir dieses Herz im Gebet auch zum Ausdruck bringen. Letzte Woche haben wir ja bereits gelesen, dass sich Daniel im Gebet für das Volk Gottes eingesetzt hat und einsetzt. Und hier erhalten wir dann einen Einblick in Daniels Herz und seine Sorge um das Volk Gottes. Denn Daniel, der ist noch in Babylon, obwohl einige der Israeliten bereits zu dieser Zeit im ersten Jahr des Kyros nach Jerusalem zurückkehren konnten. Warum also ist Daniel noch in Babylon, wenn er dann auch zurückkehren konnte? Wir wissen es nicht genau, der Text sagt uns das nicht genau, wir können ein bisschen spekulieren. Vielleicht war es die schwere Arbeit des Aufbaus in Jerusalem, die ihn ja, davon abbringen hat lassen, weil er einfach schon im fortgeschrittenen Alter war und er niemandem zur Last fallen wollte. Vielleicht hielt sich Daniel auch zurück, damit das Volk Gottes den ernannten Führern Esra und Nehemia folgen würde und nicht ihm, weil er ja doch eine gewisse Autorität mitbringen würde. Aber vielleicht hatte Daniel auch einfach das Gefühl, dass Gebet das Wichtigste ist, was nun geschehen muss, dass Gott ihn genau dort haben möchte, nämlich als ein Kämpfer des Gebets. Und zumindest tat er genau das, er betete für das Volk Gottes und er betete für den Schutz und für den Segen der Arbeit am Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels. Und wir sehen, dass Gott sich in seinem Wort hier offenbart. Und das gilt auch heute für uns. Sein Wort, das ist Wahrheit, auch heute noch. Wie Daniel dürfen wir uns um Verständnis seines Wortes bemühen. Wir dürfen alles daran setzen und mit aller Kraft daran arbeiten, seine Worte besser zu verstehen. Das darf uns eine Ermutigung sein zum Bibellesen, aber auch zum Bibelstudium. Wie viel Zeit investieren wir im Wort Gottes? Wie wichtig ist es uns, wirklich ja, an den Kern der Botschaft zu kommen? Wie sehr ringen wir um Texte? Wie viel Gebetszeit verbringen wir damit, Gott darum zu bitten, dass er uns sein Wort offenbart? Denn das ist es letzten Endes, was er machen muss. Wir selber, wir können es nicht entschlüsseln. Die Bibel ist da klar, Gott ist es, der uns das Verständnis geben muss. Wir sind abhängig von ihm und er muss uns durch seinen Heiligen Geist sein Wort aufschließen. Und trotzdem sehen wir in diesen ersten 3 Versen, dass Daniel forscht und dass Gott das Verständnis gibt. Warum trauert und fastet Daniel hier genau? Vielleicht, weil nur so wenige entschlossen waren, nach Jerusalem zurückzukehren. Und er sich ausgemalt hätte, dass viel, viel mehr Israeliten dem Ruf folgen würden, in das verheißene Land wieder zurückzukehren. Vielleicht ist das sein Grund der Trauer. Vielleicht hat er auch schon von dem Widerstand gegen den Aufbau in Jerusalem gehört und trauert darüber, dass dort böse Mächte am Gange sind, viele mächtige Kräfte, die sich entschlossen haben, Israel vom Wiederaufbau des Tempels abzubringen. Und so widmet er sich in diesen Krisentagen im Gebet und dem Wort Gottes. Und im gesamten Danielbuch, genauso wie auch hier, wird deutlich, dass Daniel darum kämpft, die Hoffnung zu bewahren in herausfordernden Umständen. Und ich denke, wir dürfen davon lernen. Wir dürfen uns ein Beispiel nehmen daran. Daniel ist uns ein Beispiel für echte Hingabe und Opferbereitschaft. Denn er investiert sich in ein Anliegen, von dem er selber überhaupt gar nicht profitiert. Daniel setzt sich voll und ganz dafür ein, dass die Israeliten in Jerusalem Gott wieder anbeten können, auch wenn er es selber gar nicht miterleben würde. Daniel investiert sich also voll in die Förderung des Reich Gottes, ohne dabei auf sich zu schauen. Er kämpft aus Liebe. Aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu dem Volk Gottes. Was ist unsere Motivation im Kampf des Glaubens? Suchen wir unseren eigenen Vorteil? Trachten wir in allererster Linie nach dem Reich Gottes? Auch dann, wenn wir selber gar nicht davon profitieren? Kämpfen wir aus Liebe? Gott möchte, dass wir ein Herz für das Volk Gottes haben und dass wir dieses Herz im Gebet auch zum Ausdruck bringen, dass wir ringen um die Gemeinde, für die Gott so teuer bezahlt hat. Und dass wir uns deutlich machen, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben. Kämpfen wir mit der Herrlichkeit Gottes vor Augen. Das ist unser zweiter Punkt. Kämpfen wir mit der Herrlichkeit Gottes vor Augen. Sind wir in unserem Blick nur auf das Irdische beschränkt oder kämpfen wir mit dieser Herrlichkeit, mit dieser Vision vor Augen? Und hier in dem nächsten Abschnitt bekommen wir einen Einblick in die Größe Gottes. Von den Versen 4 bis 9 könnte man sagen, ist die zentrale Botschaft, dass Gott möchte, dass wir seine Größe, seine Treue und seine Vergebung kennenlernen und uns auch daran erinnern. Lass uns mal die Verse 4 bis 9 lesen. Und am 24. Tage des ersten Monats war ich an dem großen Strom Tigris und hob meine Augen auf und sah, und siehe, da stand ein Mann, der hatte leinene Kleider an und einen goldenen Gürtel um seinen Lenden. Sein Leib war wie ein Türkis, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen wie feurige Fackeln, seine Arme und Füße wie helles, glattes Kupfer und seine Rede war wie ein großes Brausen. Aber ich, Daniel, sah dies Gesicht allein und die Männer, die bei mir waren, sahen es nicht. Doch fiel ein großer Schrecken auf sie, sodass sie flohen und sich verkrochen. Ich blieb allein und sah dies große Gesicht. Es blieb aber keine Kraft in mir. Jede Farbe wich aus meinem Antlitz und ich hatte keine Kraft mehr. Und ich hörte seine Rede und während ich sie hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde. Ja, als Antwort auf Daniels treue Gebete erhält Daniel hier eine Vision. Daniel ist unterwegs und er sieht diese Erscheinung, beschreibt er ganz alleine. Obwohl er Leute bei sich hat, sehen die diese Erscheinung nicht. Und das ist auch gar nicht so unüblich. Das erinnert uns an Begebenheiten wie zum Beispiel, wie Christus Saulus begegnet ist oder Elias den Himmel offen sah und ja, das himmlische Heer und sein Diener das nicht sehen konnte. Also es ist nicht unüblich, dass Gott sich auf diese Art und Weise offenbart in einer Vision, die nur Einzelne sehen können. Gott offenbart sich, wem er sich offenbaren will. Und er nutzt Boten, die seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit und seine Macht widerspiegeln. Diese Erscheinung, die er sieht, die Daniel hier sieht, die soll die Allmacht Gottes, die Herrlichkeit Gottes und die Stärke seiner Vorsehung für das Volk Gottes deutlich machen. Und diese Anwesenheit Gottes hinterlässt eine Spur in Daniels Leben, wie wir es sehen. In diesem Abschnitt, als Gott sich Daniel nähert, in dieser Vision, bleibt Daniel auf seinem Gesicht liegen. Er zittert, er bleibt auf dem Boden liegend und wird dann sogar bewusstlos. Und selbst als er dann von dem Besuch des Engels aufgerichtet wird, zittert er in der Gegenwart des Herrn. Die Gegenwart des Herrn, die hinterlässt Spuren im Leben von Daniel. Und ich glaube, der Text, der will uns helfen, wieder neu Ehrfurcht vor Gott, vor der Herrlichkeit Gottes zu bekommen. Gott hat die uneingeschränkte Autorität und das wird hier deutlich. Es geht darum, die eigene Kraftlosigkeit, die eigene Abhängigkeit vor Gott einzugestehen, wie Daniel hier bitterlich feststellen muss. Und der Mann in dieser Vision, der wird ja sehr bildhaft beschrieben, sehr herrlich, sehr majestätisch, sehr mächtig. Der hat eine große Ähnlichkeit zu der Beschreibung Jesu in Offenbarung 1, die Verse 13 bis 15. Einige Ausleger würden das auch darin sehen, dass das Jesus Christus selbst ist, der hier Daniel begegnet. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger, diesem Mann und dieser Erscheinung Jesus zuzurechnen. Zum Beispiel werden wir später sehen, dass dieser Mann behauptet, er bräuchte Hilfe in einer Angelegenheit. Ich glaube nicht, dass das Jesus so gut zu Jesus so gut passen würde, dass er Hilfe braucht in einer Angelegenheit. Aber wie dem auch sei, so oder so steht die Autorität des Herrn hinter dieser Erscheinung. Und das Gewand des Mannes, das erinnert an ein priesterliches Gewand, ein leinenes Gewand, ein Gewand, was die Priester angezogen haben, um das Opfer für die Vergebung der Sünden darzubringen. Daniel wird hier also durch dieses Gewand an die Vergebung Gottes erinnert. Und diese Blitze, die hier beschrieben werden, das sind in der Bibel auch ein Symbol dafür, für das Kommen des Herrn, bei den Propheten und auch später im Neuen Testament. Und die erinnern uns an seine Treue, dass er eingreift, dass er zur Verfügung steht, dass er da ist. Wenn Daniel also diese Blitze sieht im Antlitz dieses Mannes, erinnert er sich an die Treue des Gesetzes und der Verheißungen Gottes am Berg Sinai, die dem Volk Gottes gegeben worden sind. Vergebung und Treue in Person. Und so betont Gott in dieser Vision für Daniel sowohl eben seine Macht, seine Herrlichkeit, aber auch seine Vergebung und seine Treue. Und indem Gott Daniel auf seine frühere Vergebung und seine fortdauernde Treue erinnert, ermutigt er ihn, ihm zu vertrauen, selbst in dieser trostlosen und hoffnungslosen Zeit. Das Wissen um Gottes Gnadenwerk, dass seine Vergebung real ist, ermutigt, ihm in der Zukunft zu vertrauen. Dieser Blick auf das Kreuz, wo Gott sein Kostbarstes gab, das lässt auch uns in Zukunft vertrauen, dass er alles für uns geben wird. Sind wir in unserem Blick oftmals auf das Irdische beschränkt? Jagen wir vielleicht irdischen Dingen hinterher, versuchen aus eigener Kraft weiterzukommen? Oder kämpfen wir mit dieser Herrlichkeit Gottes vor Augen und gestehen unsere Schwäche vor der Stärke Gottes ein, dass wir abhängig sind von ihm? Gott möchte, dass wir seine Größe, seine Allmacht, seine Vergebung, seine Treue erkennen und uns daran erinnern. Der weitere Verlauf macht deutlich, dass, wie gesagt, Daniel seiner Schwäche gewahr wird und es klar wird, aus welcher Kraft kämpft er eigentlich. Kämpfen wir in der Kraft Gottes? Das ist unser dritter Punkt. Kämpfen wir in der Kraft Gottes? Woher kommt unsere Kraft? Aus uns selbst oder kämpfen wir in der Kraft Gottes? Hier bekommen wir in diesen nächsten Versen einen Einblick in unsere Abhängigkeit von Gott. Und ich glaube, Gott möchte, dass er uns deutlich macht, er ist unsere Kraftquelle und wir können seine Antwort erwarten. Lass uns mal die Verse 10 bis 14 lesen. Verse 10 bis 14. Und siehe, eine Hand rührte mich an und half mir auf die Knie und auf die Hände und er sprach zu mir, Daniel, du von Gott Geliebter, merk auf die Worte, die ich mit dir rede und richte dich auf, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dies mit mir redete, richtete ich mich zitternd auf. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört. Und ich wollte kommen um deiner Worte willen. Aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien. Nun aber komme ich, um dir Bericht zu geben, wie es deinem Volk gehen wird am Ende der Tage, denn das Gesicht geht auf ferne Zeit. Fürchte dich nicht, sagt hier die Erscheinung zu Daniel. Wir sind von Gott geliebt, du bist sein Kind. Und als Kinder Gottes, wir müssen keine Angst mehr haben vor dieser furchteinflößenden Herrlichkeit Gottes. Wir müssen sie nicht fürchten, er ist unser Vater. Der Engel, der spricht nun mit Daniel und macht ihm klar, warum er eigentlich zu ihm gekommen ist. Gott will Daniel hier verstehen lassen, was dem Volk Israel am Ende der Zeit erwarten würde. Und das ist eben die Vision, die wir uns dann im nächsten Kapitel anschauen werden. Gott sendet seine Boten zur Umsetzung seines Willens. Und ja, dieser Bote, der ist zu Daniel gesandt worden, in genau dieser Sekunde, sagt er, als Daniel das Beten angefangen hat. In genau diesem Augenblick, als er die Augen geschlossen hat, vielleicht die Hände gehoben hat oder sich hingelegt hat, wie auch immer, wurde der Engel von Gott ausgesandt. Und wir sehen hier zwei Imperative in dem Vers 11. Achte auf die Worte, die ich zu dir rede und steh an deinem Platz. Achte auf die Worte Gottes und versuch sie zu verstehen. Hör jetzt zu, es ist wichtig, was ich hier sagen möchte. Achte aufmerksam auf das Wort Gottes, es führt dich zum ewigen Leben, bedingungsloser Liebe und echten Frieden. Und ich denke, hier wird deutlich, dass Gott unser Gebet erhört, wenn wir uns vor ihm demütigen und unsere Kraftlosigkeit anerkennen. Gott ist ein lebendiger Gott, auch noch heute, der gerne gibt, wenn wir ihn bitten. Was für eine Kraft, was für eine Macht, was für eine Ressource wir dadurch haben. Was für ein Wunder, dass wir zugreifen können auf Gott, den Allmächtigen, und ihn bitten dürfen als unseren Vater. Wir haben einen direkten Draht zum Herrscher des Universums, der alles gemacht hat und dem alles gehört. Lasst uns also nicht kleingläubig sein und neu Mut fassen beim Gebet und beim Beten. Glauben wir daran, dass er Gebet tatsächlich erhört? Beten wir so, als ob wir davon ausgehen, dass er auch erhören wird? Ich habe richtig gute Erfahrungen gemacht mit deinem Gebetstagebuch. Ich kann das nur als Ermutigung weitergeben. Das ist so ermutigend zu sehen, sich zu notieren, worum man gebeten hat, und mit der Zeit festzustellen, wie Gott Dinge im Leben wahr werden lässt, umsetzt. Manchmal auf ganz andere Art und Weise, wie wir uns vorgestellt haben. Aber er ist treu und er hört Gebet und er ist lebendig und er wirkt in unserem Leben. Lasst uns die Verse 15 bis 19 mal weiterlesen. Und als er das alles mit mir redete, neigte ich mein Angesicht zur Erde und schwieg still. Und siehe, einer, der einem Menschen gleich war, rührte meine Lippen an. Da tat ich meinen Mund auf und redete und sprach zu dem, der vor mir stand: Mein Herr, meine Glieder bebten, als ich das Gesicht hatte, und es war keine Kraft mehr in mir. Wie kann der Knecht meines Herrn mit meinem Herrn reden, da auch jetzt noch keine Kraft in mir ist und mir der Atem fehlt? Da rührte mich abermals der an, der aussah wie ein Mensch, und stärkte mich und sprach: Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter. Friede sei mit dir, sei getrost. Und als er mit mir redete, ermahnte ich mich und sprach: Mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Daniel erkennt hier seine Schwachheit im Angesicht der Herrlichkeit Gottes. Und ohne äußere Hilfe schafft er es nicht. Er schafft es nicht einmal, diese Interaktion zu überstehen, geschweige denn mit dem Gegenüber weiterzureden. Und er ist völlig hilflos und abhängig von dem Eingreifen von außen. Das darf uns an uns erinnern: Der geistliche Kampf, der kostet Kraft. Richtig viel Kraft. Die Welt, die redet uns die Lüge ein, dass wir völlig selbstbestimmt, unabhängig und aus eigener Kraft Ziele erreichen können, wo wir doch in Wahrheit nichts vorzuweisen haben, was Gott uns nicht zur Verfügung gestellt hat. Alles, was wir haben, kommt von ihm. Gott allein stärkt uns und er erfüllt uns mit Kraft. Und es fällt auf, dass ab Vers 18 7-mal das Wort stark oder gestärkt im Hebräischen auftaucht. Mehr als die Hälfte der Vorkommen im gesamten Danielbuch ist hier vorhanden. Und die zwei Imperative in Vers 19 machen das auch deutlich. Hier in der Lutherbibel übersetzt mit sei getrost, aber andere Bibelübersetzungen übersetzen das auch mit sei stark. Und ich finde, das erinnert sehr an Epheser 6, die Verse, die wir gerade eben gehört haben, auch schon in der Lesung, wo der Aufruf lautet: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wir dürfen stark sein, weil wir wissen, dass er selbst in uns lebt. Deswegen geht es auch weiter in dieser Waffenrüstung. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Sein Heiliger Geist, der wird uns mit allem ausrüsten, was notwendig ist. Deshalb können wir stark sein in diesem Kampf. Der Herr, der hat verheißen, dass er mit uns ist, bis ans Ende der Welt. Woher kommt also unsere Kraft? Aus uns selbst? Kämpfen wir in der Kraft Gottes? Wo zapfen wir unsere Kraftquelle an? Gott möchte, dass wir erkennen, dass er unsere Kraftquelle ist und wir seine Antwort, seine Gebetserhörung erwarten dürfen. Und ihm ist wichtig, dass wir das große Ganze im Blick haben und verstehen. Den großen Kampf hinter den Kulissen, kämpfen wir nur für uns alleine oder kämpfen wir als Teil dieses großen Ganzen? Kämpfen wir als Teil eines größeren Kampfes? Das ist unser vierter und letzter Punkt. Und hier in diesen letzten Versen des Kapitels bekommen wir einen Einblick hinter die Kulissen der Weltgeschichte. Ist uns eigentlich bewusst, dass dieser übernatürliche Kampf, von dem hier die Rede ist, der uns so surreal erscheint, aus dem vielleicht Science-Fiction-Material sein könnte, dass er real ist, dass er um uns geschieht? Gott möchte, dass wir uns des größeren Kampfes um uns herum bewusst werden und ja, die Perspektive darauf richten. Lass uns die Verse 20 bis Kapitel 11, Vers 1 lesen. Und er sprach: Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt muss ich wieder hin und mit dem Engelsfürsten von Persien kämpfen. Und wenn ich das hinter mich gebracht habe, siehe, dann wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Doch zuvor will ich dir kundtun, was geschrieben ist im Buch der Wahrheit. Und es ist keiner, der mir hilft gegen jene, außer eurem Engelfürsten Michael. Und ich stand auch bei ihm im ersten Jahr des Darius, des Medas, um ihm zu helfen und ihn zu stärken. Im Buch Daniel geht es nicht um das persönliche Schicksal von Daniel. Es geht vielmehr um das Schicksal des ganzen Volkes. Und in diesem Abschnitt macht Gott Daniel ganz klar, dass hinter diesem Kampf zurück aus dem Exil ins Weiße Land ein noch viel, viel, viel größerer Kampf steckt. Der Engel, der besucht Daniel, um die Botschaft Gottes zu erklären. Und in Vers 20 sagt er eben, weshalb er gekommen ist: Ich bin hier, um dir Einblick zu geben in die Zukunft. Und hier bekommen wir eben Einblick in diesen Kampf, der um uns stattfindet. Und bereits in Vers 13, das hatte ich übersprungen, wird deutlich, dass unsere Gebete Einfluss haben auf den Kampf hinter den Kulissen. Eine Verzögerung der Antwort Gottes liegt oder kann an dem andauernden Kampf zwischen Gut und Böse liegen. Denn der Engel entschuldigt sich ja und sagt, ich habe sofort reagiert, ich wurde sofort losgeschickt in dem Moment, wo du angefangen hast zu beten, aber ich wurde verhindert, weil ich musste noch 21 Tage lang kämpfen. Diese Fürstentümer und Mächte, die weit über diesem irdischen Konflikt standen, die arbeiten daran, die Rückkehr aus der Gefangenschaft zu verhindern. Das Gebet Daniels, das wurde von Gott im Himmel erhört, denn Gott hat Daniel zum Beten veranlasst. Daniels Gebet war im Prinzip einfach ein Spiegelbild von Gottes eigenem Herzen, das sich nichts sehnlicher wünscht, als dass sein Volk eine Befreiung erfährt. Nach Gottes Ratschluss wurde ein Engel ausgesandt, um als Antwort auf Daniels Gebet einen geistlichen Kampf zu führen. Das ist also irgendwie nicht an der Souveränität Gottes vorbeigegangen, sondern es hat Gott so geplant. Denn diese übernatürlichen Kämpfe bilden eine noch viel größere Realität ab als unsere kleinen irdischen Kämpfe hier auf Erden. Die Bibel macht deutlich, dass es Millionen von Engelwesen gibt, die Gott als dienstbare Geister geschaffen hat. Und die halten sich in einer Parallelwelt auf und die sind in Hierarchien nach Ländern, Fürstentümern und Gewalten unterteilt und organisiert. Und so sehen wir auch, dass es anscheinend Engelmächte gab, die zu gewissen lokalen Territorien zugeordnet waren. Und nur zwei Engel werden in der gesamten Bibel namentlich genannt, nämlich Michael, der auch hier genannt wird, der höchste Engelsfürst quasi, und der Engel Gabriel. Und die Engel, die durchstreifen quasi als Gottes Gesandte die Erde und führen den Krieg gegen dämonische Mächte, den Jesus Christus am Kreuz schon längst besiegt hat. Doch der Kampf ist weiterhin am Toben. Sie haben offenbar eine sehr große Macht, wie hier auch deutlich wird. Sie werden als die Gewaltigen an Kraft und Täter seines Wortes beschrieben, als Mächte, als Herrschaften, als Gewalten. Engel sind offenbar an Stärke und Macht größer als wir Menschen. Und zumindest für die Zeit ihrer irdischen Existenz sind Menschen ein wenig unter die Engel erniedrigt worden. Sie sind uns also überlegen. Und dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass sie nur Diener Gottes sind und keine Wesen, die wir anbeten sollten. Die Anbetung, die Verehrung, die Herrlichkeit, der Ruhm, das gehört allein Gott. Und der Blick der Welt ist nur auf dieses irdische Hier und Jetzt beschränkt. Wie auch? Wie sollen wir wissen, wenn Gott uns nicht offenbart, was um uns herum geschieht? Und die Welt, die glaubt der Lüge des Satans und blendet eine geistliche Realität völlig aus. Ja, sie zieht sie sogar ins Lächerliche. Wer daran glaubt, der ist von allen guten Geistern verlassen. Auf welcher Seite des übernatürlichen Kampfes stehen wir? Auf welcher Seite stehst du? Die Engel Gottes sind die Fürsten der Finsternis, sind den Fürsten der Finsternis immer überlegen. Hast du erkannt, warum Jesus auf die Erde gekommen ist? Aus Liebe, um Sünder zu erretten und ein für alle Mal diesen Sieg in dem Kampf hinter den Kulissen zu entscheiden. Christus kam, um uns mitzuteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist, was der Engel hier erwähnt, nämlich Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Am Kreuz hat Christus bereits den Sieg errungen, der aktuell hinter der Kulisse noch im Gange ist. Der Sieger steht schon fest und wie Kuiper der Theologe am Anfang gesagt hat, wurde der Vorhang am Kreuz bereits zur Seite gezogen. Wir haben schon einmal Einblick bekommen in diese Welt. Der Tempelvorhang zerriss, weil ein für alle Mal der Zugang zu Gott frei wurde. Und es wurde klar, dass Jesus als Gott selbst auf die Erde kam, um ein für alle Mal Tod, Teufel, Gewalte und Mächte und die Finsternis zu besiegen und über sie zu triumphieren. Und er ist mächtig auferstanden und durch ihn dürfen wir leben, die wir an ihn glauben. Wir brauchen keine Angst mehr haben vor diesem Kampf, der um uns tobt, denn wir stehen auf der Seite des Siegers. Der Sieger steht schon fest. Und dieses Buch der Wahrheit, das ist uns offenbart. Gott hat keine Geheimnisse vor uns in diesem Sinne. Er macht klar, dass alles unter seiner Kontrolle ist und er die Weltgeschichte lenkt. In seinem Sohn Jesus Christus ist er ja bereits auf die Welt gekommen, um ein für alle Mal diesen Sieg zu erringen. Und er wird eines Tages als gerechter Richter wiederkommen. Ist uns diese übernatürliche Dimension des Kampfes bewusst? Kämpfen wir unsere Glaubenskämpfe eingebettet in diesen großen Rahmen? Ich glaube, es darf uns demütigen zu wissen, dass es eine weitaus wichtigere Dimension unserer irdischen Konflikte gibt. Was in der Ukraine passiert, Nahostkonflikt oder was auch immer hier in der Welt geschieht, das ist nicht der Nabel der Welt. Das ist nicht das Wichtigste. Das sind nicht die entscheidendsten Konflikte der Welt. Ein noch viel größerer Kampf ist im Gange aktuell um uns herum. Und dieser Umstand darf uns herausfordern, die Dinge um uns herum in einer neuen Perspektive wahrzunehmen. Lass uns beten, dass Gott uns eben einen geistlichen Blick gibt auf irdische Dinge und uns hilft, die Sachen richtig zu priorisieren und anzugehen. Gott möchte, dass wir uns des größeren Kampfes hinter unseren Kämpfen bewusst sind und dass er schon längst gesiegt hat. Kämpfen wir aus Liebe? Gott möchte, dass wir ein Herz für das Volk Gottes haben und dass wir dieses Herz im Gebet zum Ausdruck bringen. Kämpfen wir mit dieser Herrlichkeit Gottes vor Augen? Gott möchte, dass wir seine Größe, seine Treue, seine Vergebung, dass wir uns daran erinnern und dass wir sie kennenlernen. Kämpfen wir in der Kraft Gottes oder aus uns selbst? Gott möchte, dass er unsere Kraftquelle ist und wir auf seine Antwort warten dürfen. Und kämpfen wir als Teil eines größeren Kampfes? Gott möchte, dass wir uns des größeren Kampfes bewusst sind und dass er regiert darüber. Amen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Einblick, den du uns gegeben hast in eine Welt, die wir nicht überblicken können. Herr, wir können sie nicht sehen und doch halten wir sie für wahr, weil du es so sagst. Danke dir, dass wir wissen dürfen, dass sich die Welt nicht um uns dreht, dass es weitaus Wichtigeres gibt als unsere Konflikte, dass wir unsere Kämpfe, unsere Glaubenskämpfe nicht aus unserer Kraft her kämpfen müssen, sondern aus deiner Kraft, aus der Kraft, die du erwirkt hast durch den Tod Jesu Christi am Kreuz. Dank dir, dass wir durch diese Auferstehungskraft in Ewigkeit leben dürfen und auch jedem Übel dieser Welt und auch der überirdischen Welt entgegenstehen dürfen, in dem Wissen, dass wir in dem Sieg Jesu leben und stehen, Herr. Dank dir, dass du ein für alle Mal gesiegt hast und dass uns dieser Kampf, der um uns tobt, keine Angst machen braucht. Hilf uns aber, dass dieser Kampf uns hilft, auf die richtige Perspektive, auf die irdischen Nebensächlichkeiten zu halten und das Wichtige im Fokus zu behalten, nämlich ja, dein Volk Gottes im Sinn zu behalten und nach deinem Reich zu trachten. Herr, hilf uns dabei. Dank dir, dass du uns beistehst und dass du uns die Kraft dazu schenken magst. Amen.